Sogenannte dumme Terminals findet man am häufigsten in großen Organisationen, also dort, wo viele Leute Zugriff auf Informationen brauchen, die an einem zentralen Ort abgelegt sind. Diese Terminals sind mit einem großen Hauptrechner verbunden, der irgendwo anders aufgestellt ist, zum Beispiel in der Europäischen Zentrale. Ein dummes Terminal hat, wie der Name sagt, keine eigene Intelligenz, also kein Gehirn, weshalb es auch keine selbstständigen Arbeiten verrichten kann, sondern nur Informationen vom intelligenten Zentralcomputer abruft oder dorthin schickt. In diesem Kurs befassen wir uns nicht weiter mit diesen dummen Terminals. Stattdessen wenden wir uns den intelligenten Computern zu, wie dem, den Sie auf Ihrem Schreibtisch stehen haben. Klicken Sie also weiter, um mehr über die intelligenten Computer zu erfahren. PC ist die Abkürzung für Personal Computer. In diese Kategorie gehören die meisten Computer, denen Sie je begegnen werden. Der ursprüngliche PC wurde von IBM entwickelt und kam 1981 auf den Markt. Doch mittlerweile werden PCs von allen möglichen Unternehmen hergestellt. Sie sehen alle ein wenig anders aus, haben aber eines gemeinsam. Sie können alle die gleichen Programme fahren. Das ist für Sie als Anwender ein großer Vorteil. Im Prinzip ist es gleich wie bei den Videobändern. Früher gab es eine Reihe verschiedener Formate, heute hat sich VHS als Standard etabliert. Das heißt nicht unbedingt, dass VHS das beste Format ist, aber es gibt inzwischen Millionen von VHS-Videobändern zu kaufen, die man auf jedem beliebigen VHS-Rekorder abspielen kann. Deshalb kauft jeder VHS-Bänder. Der Apple Macintosh, kurz Mac genannt, gilt als ein Computer, der in der Bedienung sehr einfach ist. Wegen seiner hervorragenden grafischen Fähigkeiten wird er in vielen Unternehmen für Design- und Desktop-Publishing-Arbeiten eingesetzt. Wer auf einem Mac arbeitet, liebt seinen Computer heiß. Von Anfang an bestach der Mac durch seine grafische Bedieneroberfläche. Das heißt, man kann zur Ausführung eines Befehls ganz einfach ein Symbol oder ein Wort auf dem Bildschirm anklicken, statt sich Befehle zu merken und diese eingeben zu müssen. Die erste wichtige Frage bei einem Monitor oder Bildschirm ist, ob es sich um einen Farb- oder einen Monochrom-Monitor handelt. Statt Monochrom spricht man auch einfach von Monobildschirmen. Bei den Monochrom-Bildschirmen wird unterschieden zwischen Grün-, Bernstein- und Schwarz-Weiß-Bildschirmen. Monochrom-Bildschirme ergeben eine klarere Darstellung für Buchstaben und Zahlen. Farbbildschirme werden für Programme bevorzugt, die viele Grafiken aufweisen, wie dieses hier. Ob Sie sich für einen Farb- oder einen Monochrom-Bildschirm entscheiden, hängt also von Ihren Anwendungen ab und, wie immer, auch von Ihrem Geldbeutel. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Bildschirmauflösung. Eine hohe Auflösung heißt, dass auf dem Bildschirm mehr Pixel, das sind die Bildpunkte, aus denen die Grafiken aufgebaut sind, dargestellt werden. Auf Bildschirmen mit niedriger Auflösung können Bilder nicht so detailliert dargestellt werden und Text ist weniger gut lesbar. Die Steuerung des Bildschirms erfolgt durch ein Hardware-Teil im Computer, eine sogenannte Grafikkarte. Bildschirm und Grafikkarte müssen vom Typ her identisch sein. Es gibt CGA, EGA, VGA und Super-VGA. Wie sehr Sie sich auch anstrengen, es wird nicht gelingen, einen VGA-Bildschirm mit einem Computer zu betreiben, der nur mit einer EGA-Karte ausgerüstet ist. Es funktioniert nur, wenn beide vom gleichen Typ sind. Wenn Sie noch genaueres zu den Monitoren erfahren möchten, wählen Sie bitte den entsprechenden Menüpunkt. Andernfalls wählen Sie letztes Menü, um sich die Beschreibung eines anderen Teils anzusehen. Achten Sie darauf, dass Ihre Augen auf der Höhe des oberen Bildschirmrandes sind und dass der Bildschirm selbst mithilfe einer Kipp- und Schwenkvorrichtung beliebig eingestellt werden kann. Fenster sind gegebenenfalls zu verhängen, um direkten Lichteinfall und Reflexion zu verhindern. Wir empfehlen Ihnen, in folgenden Situationen einen Augentest vornehmen zu lassen. Bevor Sie eine Arbeit anfangen, bei der Sie ständig am Computer sitzen und in regelmäßigen Zeitabständen danach, sowie beim Auftreten von Sehstörungen. Regeln Sie Helligkeit und Kontrast so, wie es Ihnen am besten erscheint und halten Sie die Bildschirmfläche sauber. Da Sie im Moment vor einem Computer sitzen, überlegen Sie sich, ob Sie sich zu den gesundheitlichen Aspekten genügend Gedanken gemacht haben. Weil das RAM jedoch, wie gesagt, nur ein flüchtiger, das heißt ein zeitweiliger Speicher ist, wird sein Inhalt gelöscht, sobald Sie den Computer ausschalten. Genau deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Arbeit regelmäßig abspeichern, sei es auf eine Diskette oder auf Ihre Festplatte. Von dort können Sie Ihre Informationen jederzeit wieder in Ihr RAM einlesen, wenn Sie sie benötigen. Es gibt zwei hauptsächliche Arten von Floppies. Die älteren biegsamen 5,25 Zoll und die neueren 3,5 Zoll Disketten. Floppies sind sehr nützlich. Erstens, weil man die darauf befindlichen Programme und Daten direkt in den Computer einlesen kann und zweitens zum Abspeichern und zum Versenden von Informationen. Über Floppies kann man auch leicht Dokumente von einem Computer auf einen anderen übertragen. Einen Entwurf, den Sie zu Hause anfertigen, können Sie leicht auf eine Diskette speichern und diese in der Jackentasche mit ins Büro nehmen, um dort daran weiterzuarbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Diskettenformaten und es ist wichtig, jeweils das Richtige für Ihren Computer zu benutzen. Die Mehrzahl der Disketten muss vor Gebrauch formatiert werden, ein Vorgang, der sowohl unter DOS als auch unter Windows leicht zu bewerkstelligen ist. Das Diskettenlaufwerk trägt in der Regel den Kennbuchstaben A. Wenn zwei vorhanden sind, heißt das erste A und das zweite B. Alle moderneren PCs verfügen mittlerweile über eine Festplatte. Diese speichert Programme und Daten genau wie eine Diskette, nur handelt es sich um eine fest in den Computer eingebaute Platte, die sehr viel mehr Daten aufnehmen kann als eine Diskette. Das Festplattenlaufwerk hat meist den Kennbuchstaben C. Software wird auf einer oder mehreren Disketten geliefert und neuerdings auch auf CD-ROM. Zu Hause installieren Sie sie dann auf Ihre Festplatte, von wo sie sehr schnell in das RAM geladen werden kann, wann immer Sie damit arbeiten wollen. Zusätzlich zum Festplatten- und zum Diskettenlaufwerk ist der Computer, mit dem Sie gerade arbeiten, auch mit einem CD-ROM-Laufwerk bestückt. CD-ROM steht für Compact Disk, Read-Only Memory. ROM ist ein Festwertspeicher im Gegensatz zum RAM. Die CD-ROM speichert vom Hersteller aufgezeichnete Computerinformationen, die zur Benutzung in den Hauptspeicher oder RAM geladen werden können, genau wie die Daten von der Festplatte oder von einer Diskette. Der große Unterschied besteht darin, dass es nicht möglich ist, Daten auf die CD-ROM abzuspeichern. Das heißt, Sie können Informationen nicht aufzeichnen, sondern nur lesen. Allerdings wird sich das in absehbarer Zukunft wohl ändern. Entsprechende Entwicklungen sind im Gange. Was die CD-ROM von den übrigen Datenträgern auszeichnet, ist die schiere Datenmenge, die sie aufnehmen kann. Video und Sound oder Klang beanspruchen enorme Mengen an Speicherplatz. Dieses Programm beispielsweise würde zu viel Platz für eine Festplatte einnehmen, weshalb wir es auf CD-ROM gespeichert haben, damit es stückweise in den Hauptspeicher Ihres Computers geladen werden kann. Geben Sie jetzt irgendetwas ein, beliebige zufällige Buchstaben oder Wörter, und achten Sie darauf, wie der Computer am Ende der Zeile automatisch an den Anfang der nächsten springt. Man nennt dies automatischen Zeilenumbruch. Drücken Sie also immer nur dann die Eingabetaste, wenn es wichtig ist, dass ein Satz auf einer neuen Zeile beginnt. Escape dient in vielen Programmen zum Aussteigen, zum Beispiel dazu, um von einem Teil des Programms auf eine frühere Ebene oder in ein Menü zurückzugelangen. Drücken Sie an dieser Stelle Escape, um in das Menü Tasten zurückzuschalten. Der Cursor zeigt Ihnen die Stelle auf dem Bildschirm, an der Sie sich momentan befinden. Er wird mit den Pfeiltasten, auch Cursor-Tasten genannt, umherbewegt. Verwirrend? Sehen Sie auf das Texteingabefenster. Der Cursor ist der kleine senkrechte schwarze Strich, der am Anfang der obersten Linie blinkt. Suchen Sie auf der Tastatur den Abwärtspfeil und drücken Sie darauf, während Sie auf dem Bildschirm beobachten, was geschieht. Experimentieren Sie auch mit den anderen Pfeiltasten, um den Cursor umherzusteuern. Diese Sondertasten sind besonders in Textverarbeitungsprogrammen sehr nützlich. POS 1 bringt Ihren Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile. Ende bringt ihn ans Ende der Zeile. Bild auf und Bild ab bewegen den Cursor jeweils eine ganze Bildschirmseite nach oben oder nach unten. Versuchen Sie das gleich mal. Sie haben hier zwei Seiten Text. Bewegen Sie sich mit Hilfe der Tasten POS 1, Ende, Bild auf, Bild ab. Beim Bearbeiten von Text erfüllt die Löschtaste eine sehr nützliche Funktion. Sie löscht einzelne Zeichen oder ganze Textblöcke, wenn diese markiert sind. Wenn nichts markiert ist, löscht die Taste das Zeichen rechts vom Cursor. Mit der Einfügetaste können Sie Texte von anderen Dokumenten in Ihr aktuelles Dokument einfügen. Allerdings variiert die Funktion der Einfügetaste je nach Programm. Löschen können Sie auch mit der Rückschritt-Taste. Dies ist die Taste mit dem nach links zeigenden Pfeil in der obersten Tastaturreihe. Sie löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, also das Zeichen links vom Cursor. Probieren Sie es gleich mal aus. Korrigieren Sie die Tippfehler in diesem Dokument mit Hilfe der Lösch- und der Rückschritt-Tasten. Die Numlock- oder Feststelltaste schaltet den Feststellzustand der Tastatur ein und aus. Im eingeschalteten Zustand können Sie die Zahlen auf dem Zahlenblock benutzen. Im ausgeschalteten Zustand sind stattdessen die Funktionen aktiv, die jeweils unter den Zahlen markiert sind. Numlock wird mit Vorteil beim Arbeiten mit viel Zahlenmaterial eingeschaltet, weil die Eingabe von Zahlen über den Zahlenblock schneller geht als über die oberste Tastaturreihe. Der eingeschaltete Zustand wird durch das Lämpchen signalisiert. Schalten Sie ein paar Mal hin und her und lassen Sie die Tastatur dann im eingeschalteten Numlock-Zustand, also mit eingeschaltetem Lämpchen. Dies sind die Tasten STRG, Steuerung, bzw. CTRL, Control und Alt, Alternativ. Sie werden in der Regel in Kombination mit anderen Tasten benutzt und Ihre Funktion ist je nach Anwendungssoftware verschieden. Welches jeweils Ihre Funktion ist, lernen Sie mit jedem neuen Programm. So bewirkt beispielsweise die Kombination Alt und B in einem Textverarbeitungsprogramm Fettschrift oder Bold. STRG und rechte Pfeiltaste bewegt den Cursor in einer Kalkulationstabelle um eine Bildschirmbreite nach rechts. In unserem Programm gelangen Sie jetzt mit STRG und K oder mit Alt und T zum Menü Tasten zurück. Für diese Tastenkombination halten Sie STRG bzw. Alt fest, drücken kurz auf T und geben dann beide Tasten wieder frei. Die Funktionstasten sind je nach Softwarepaket anders belegt. In vielen Fällen dienen sie als eine Abkürzung eines sonst umständlichen Vorgangs. Programmierer haben die Möglichkeit, die Funktionstasten und auf Wunsch auch andere Tasten für bestimmte Aufgaben zu definieren. Wenn die Funktionstasten alleine nicht ausreichen, werden zusätzlich die STRG, die Alt- und die Umschalttaste hinzugezogen, um den Funktionsumfang zu erweitern. So kann die Taste F4 für eine Aufgabe programmiert werden, die Kombination STRG und F4 für eine andere, Alt und F4 für eine dritte und so weiter. Anhand der 12 Funktionstasten können auf diese Weise 48 verschiedene Kommandos erzeugt werden. Welche Funktionen diesen Tasten zugewiesen sind, lernen Sie jeweils zusammen mit der Bedienung eines neuen Softwareprogramms. Es ist unmöglich, sich sämtliche Funktionen aller Funktionstasten zu merken. Wichtig ist nur, Sie wissen, dass die Funktionstasten dazu da sind, Ihre Arbeit zu beschleunigen. DOS steht für Disk Operating System. Das DOS, dem Sie am ehesten begegnen werden, ist MS-DOS, das Betriebssystem von Microsoft, welches bis vor kurzem das häufigste verbreitete Betriebssystem für PCs war, bis es durch das modernere und benutzerfreundlichere Windows abgelöst wurde. Doch selbst mit der zunehmenden Popularität von Windows wird DOS noch über lange Zeit weiter bestehen. Beim Einschalten eines unter DOS laufenden Computers erscheint jeweils diese Art von Prompt. Der Buchstabe ist ein Hinweis auf das Laufwerk, mit dem Sie gerade arbeiten. Das C bezieht sich im Allgemeinen auf das Festplattenlaufwerk. An dieser Stelle geben Sie einen DOS-Befehl ein, damit der Computer weiß, was zu tun ist, oder den Namen einer Datei oder eines Programms zur Ausführung. An dieser Stelle seien nur einige der Befehle erwähnt, mit denen Sie vielleicht in Kontakt kommen. Informationen, die auf einer Festplatte gespeichert sind, werden in Dateien aufbewahrt. Das gilt sowohl für die Programme oder die Software selbst, als auch für die Daten. Programmdateien erkennen Sie an der Dateinamenerweiterung EXE. Die Dokumente, die Sie mit Ihrem Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramm erstellen, werden in Datendateien abgelegt, die Sie selbst benennen können. Benutzen Sie Namen, die einen Hinweis auf den Inhalt geben, also beispielsweise Bericht 1. Eine Festplatte kann tausende von Dateien aufnehmen, weshalb es mit der Zeit schwierig wird, den Überblick zu behalten. Mithilfe der Verzeichnisse können Sie Dateien sinnvoll gruppieren und später leichter finden. Denken Sie einfach an einen Ablageschrank mit Mappen für Kunden, Verträge und so weiter. Innerhalb Ihrer Verzeichnisse können Sie weitere Verzeichnisse, sogenannte Unterverzeichnisse, anlegen. Zum Beispiel erstellen Sie ein Verzeichnis namens Doc für Ihre Textverarbeitungsdateien und unterteilen dieses in Berichte, Briefe und Memos, um die verschiedenen Arten von Dokumenten auseinanderzuhalten. Wenn Sie dann nachsehen wollen, was für Memos Sie geschrieben haben, brauchen Sie den Computer nur anzuweisen, Ihnen eine Liste des betreffenden Unterverzeichnisses im Verzeichnis Doc auszugeben. Sowohl auf Disketten als auch auf Festplatten wird automatisch ein Hauptverzeichnis angelegt, das sogenannte Stamm- oder Wurzelverzeichnis. Alle Verzeichnisse, die Sie auf dem betreffenden Datenträger anlegen, sind Verzweigungen dieses obersten Verzeichnisses. Wenn Sie Windows installiert haben, werden Sie sich auf jeden Fall auch die Windows-Versionen Ihrer Softwarepakete kaufen wollen, um von der Bedienerfreundlichkeit zu profitieren. Als Beispiel sei hier WordPerfect für Windows genannt. Alle Windows-Anwendungen arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sodass das Erlernen jedes einzelnen Pakets sehr viel leichter fällt. Klicken Sie jetzt ein paar Mal auf Ausführen, um weitere Bildschirme von Windows-Anwendungen zu sehen. Ein weiterer großer Vorteil von Windows ist die Möglichkeit, an mehreren Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten. So ist es durchaus denkbar, in einem ersten Fenster ein Textverarbeitungsprogramm und in einem zweiten eine Tabellenkalkulation offen zu halten. Sie können dann beliebig zwischen diesen beiden hin und her schalten, ohne das erste verlassen und das zweite laden zu müssen. Genauso gut können Sie den Inhalt eines Fensters drucken und gleichzeitig an einem anderen Dokument arbeiten. Auch das Ausschneiden und Einfügen von Texten zwischen zwei Anwendungen ist ohne weiteres möglich. Das heißt, Sie können eine Information aus einer Datenbank ausschneiden und direkt in Ihr Textdokument einlesen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Information als Diagramm, als Tabelle oder ganz einfach als Textblock vorliegt. Es muss gesagt werden, dass Windows eine Menge Speicher belegt und zum Arbeiten viel Platz, sprich RAM, braucht. Sie benötigen folglich einen Computer mit einer großen Festplatte zur Installation von Windows und der verschiedenen Anwendungen sowie ausreichend viel Hauptspeicher zum Arbeiten. Falls Sie einen älteren Rechner haben, der über weniger als 4 MB RAM verfügt, müssen Sie vermutlich auf Windows verzichten, weil es einfach zu langsam wäre. Aus diesem Grund ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie Ihre Arbeit in regelmäßigen Abständen speichern. Speichern bedeutet Auslagern der Daten vom RAM auf einen Datenträger wie eine Diskette oder die Festplatte. Wenn dann der gefürchtete Stromausfall eintritt oder jemand versehentlich Ihren Computer vom Netz abzieht, müssen Sie Ihre wertvolle Arbeit nicht in den Wind schreiben, sondern können sie einfach von Diskette oder Festplatte wieder ins RAM einlesen. Im selben Zustand, in dem Sie sie das letzte Mal abgespeichert haben. Manche Softwareanwendungen verfügen auch über eine automatische Speicherfunktion, die Ihre Arbeit regelmäßig speichert, ohne dass Sie selbst daran denken müssen. Viren mögen wie ein schlechter Witz anmuten, ganz besonders, weil den Viren Namen wie Bad Guy und Michelangelo gegeben werden. Doch stellen Sie eine ernstzunehmende Gefahr für alle Computeranwender dar. Über die befallene Software kann sich der Virus im System festsetzen und alle anderen Dateien befallen. Dies kann Ihre Arbeit zunichte machen und Daten verstümmeln oder ganz zerstören. Antivirusprogramme, die den Inhalt von Disketten auf Virenbefall überprüfen, sind nicht teuer und obgleich sie immer einen Schritt hinter den Virenerzeugern herhinken, so bieten sie doch einen recht wirksamen Schutz. Ein Netz sind mehrere Computer, die über Kabel miteinander verbunden sind. Die Teilnehmer, die an ein Netz angeschlossen sind, können über ihren eigenen Computer auf gemeinsam benutzbare Dateien zugreifen. Dies kann sehr nützlich sein. Man unterscheidet zwei Arten von Netzen. Zum einen die Fernnetze, die sogenannten Wide Area Networks oder WANs, die zur Datenübertragung über weite Strecken dienen, zum anderen die Ortsnetze oder LANs, Local Area Networks. Die LANs verbinden Computer im selben Gebäude. Wenn Ihr Computer innerhalb eines LANs vernetzt ist, verfügt er nach wie vor über seine eigene Intelligenz. Doch hat er Zugriff auf die Festplatte mindestens eines anderen Computers, der dem gleichen lokalen Netz angeschlossen ist. Meist wird ein zentraler PC mit einer großen Festplatte eingerichtet, der eigens dafür zuständig ist, Software zur Verwaltung des Netzes zu fahren. Man bezeichnet diesen Computer als File-Server oder Dateiserver. Bei dieser Konfiguration haben die übrigen PCs innerhalb des Netzes, die man als Clients bezeichnet, keinen Zugang zu den einzelnen Festplatten der anderen Teilnehmer. Dafür können alle auf die Festplatte des Dateiservers zugreifen. Es ist üblich, es so einzurichten, dass die Netzteilnehmer untereinander elektronische Nachrichten austauschen können. Man nennt dies elektronische Post oder E-Mail. E-Mail ist unheimlich praktisch, schnell und umweltfreundlich, wenn man bedenkt, wie viel Papier für Memos verschwendet wird. Mit E-Mail kann eine Nachricht sofort an alle oder an eine Gruppe von Netzteilnehmern verteilt werden. Modems sorgen dafür, dass zwei Computer über normale Telefonleitungen miteinander kommunizieren können. Sie werden an den PC angeschlossen und in eine Telefonbuchse gesteckt. Die Datenübertragung läuft etwas langsamer als über ein Netz. Das kommt ganz einfach daher, dass Telefone in erster Linie für die Übertragung von Sprache und nicht von elektronischen Daten ausgelegt sind. Das Modem wandelt digitale Computerdaten in Geräusche um, die über die Telefonleitung geschickt werden können. Faxgeräte arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Das Dokument wird in elektronische Daten verwandelt und schließlich in Töne. Modems werden auch für E-Mail-Services, Bulletin-Board-Dienste verwendet. Ein neues, leeres Rechenblatt sieht so.
Ich benutze meinen Computer hauptsächlich, um sozusagen die Sekretärin zu entlasten. Denn vorher konnte ich nur die Schreiben zur Sekretärin geben, die mir dann praktisch das komplette Schreiben zurückgab. Jetzt habe ich die Möglichkeit, durch den Computer meine eigenen Schreiben durch Textbausteine zu ergänzen, zusammenzustellen, bis zum Ende zu unterschreiben und direkt zur Postabsendestelle zu geben.
Der Computer hat einen Unterschied für mich gemacht, weil ich sehr ungern die gleichen Briefe zweimal tippe. Angefangen habe ich mit einer Schreibmaschine, ein uraltes Modell, das dann jedes Mal noch die Linien auf und ab gewandert ist. Und jedes Mal, wenn eine Veränderung eintrat im Brief, was ziemlich häufig der Fall war, dann musste man es eben nochmal schreiben. Und natürlich müssen in jedem Büro sehr viele Kopien gemacht werden. Und naja, nach der fünften Kopie mit Schwarzpapier, da kann man nichts mehr lesen.
Ich arbeite jetzt für eine internationale Fluggesellschaft und habe davor einen Computerkurs gemacht. Ich hätte auch nie gedacht, ich wäre die Person für solche Sachen, aber irgendjemand hat es mir sehr empfohlen und ich fand es auch unheimlich toll. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich bin auch sehr stolz auf mich selbst.
Ich muss wirklich sagen, mein Computer ist mein Baby und ich finde es so toll, mir macht es so einen Spaß, damit zu arbeiten. Es ist eine unwahrscheinliche Zeitersparnis.